Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ich darf jetzt schon ein paar Jahre hintereinander hier abends in der Jugend predigen. Ich realisiere, ich werde nicht jünger, ich werde älter. Und was kann ich tun, damit ich trotzdem noch jugendrelevant bin? Das hier. Oder ist das hier eher so Real Talk Records, Hoheitsgebiet? Ja. Also freut mich sehr, heute hier bei euch zu sein. Und es wird keine Easy-to-Hear-Predigt. Und vermutlich werden auch nicht die meisten nach dem Hören der Predigt sowas sagen wie: Boah, ist Jesus der Hammer. Ich meine, ich hoffe es, aber das ist tatsächlich nicht der Schwerpunkt der Predigt. Vielmehr hat die Predigt das Ziel, dass wir das mehr im Alltag erleben, über Jesus zu staunen. Und darum geht es heute. Es geht heute um Josua, der jetzt vor der größten Aufgabe seines Lebens steht. Die Eroberung des gelobten Landes. Und hier sitzen viele junge Menschen und viele von euch haben vermutlich ihre große Lebensaufgabe, ihre Berufung Gottes noch vor sich. Oder ihr beginnt gerade damit. Und was ist das, was Gott Josua kurz vor Antritt dieser großen Aufgabe sagt? Und das will ich mit euch teilen. Josua 1, Vers 8, wer eine Bibel hat, wir bleiben wirklich bei diesem Vers stehen. Es lohnt sich also, die Bibel aufzuschlagen. Und dort steht in Josua 1, Vers 8, wie gesagt, hier redet Gott höchstpersönlich zu Josua und sagt: Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Es ist so spannend, dass Gott mit Josua keine militärischen Strategien durchspricht zur Eroberung und Gott ihm nicht irgendwie etwas darüber sagt, wie man jetzt die Israeliten kampfbereit macht. So, die Kanaaniter, die sind nicht das Problem für Gott. Das einzige Problem, was Gott hat, ist, wenn wir als sein Volk ein geteiltes Herz haben. Und das macht Gott Josua klar. Das ist das, was das A und O ist. Und kurz gefasst sagt Gott hier in diesem Vers zu Josua: Schau mal, Josua, hier ist das Buch meiner Worte, das Buch des Gesetzes. Und das ist dein Auftrag. Wie kommt es vom einen zum anderen? Und das ist der Kern dieses Verses. Du sollst darüber nachdenken, Tag und Nacht, damit du nach allem tust, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du Erfolg haben auf deinen Wegen. Das heißt, ich möchte heute eigentlich diese wichtige Schlüsselphrase aus diesem Text nehmen und du sollst darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Es geht heute um die absolute Wichtigkeit und Zentralität von biblischem Nachsinnen oder biblischer Meditation. Und das Erste, worauf ich uns aufmerksam machen möchte, ist, was die Quelle der Meditation ist. Das ist, womit dieser Vers beginnt. Gott sagt: Dieses Buch des Gesetzes. Also heute ist ja Meditation total im Rennen. Und so das Fernöstliche oder New Age-mäßige, aber das ist das komplette Gegenteil von biblischem Nachsinnen oder biblischer Meditation. Denn bei diesen Formen der Meditation, da geht es entweder darum, dass das Ziel ist, in dich selbst hineinzuhören, also aus dir selbst dein Denken zu speisen, oder es geht darum, möglichst frei von Denken zu sein. Das ist nicht biblische Meditation. Gott hat uns eine Quelle gegeben, die sozusagen den Garten unserer Gedankenwelt bewässern soll. Und das ist eine ganz explizite, klar definierte Quelle, dieses Buch des Gesetzes, sagt Gott. Und was er damit natürlich nicht meint, ist, dass Josua jetzt das Buch des Gesetzes hat und irgendwie über das ganze Buch nachdenkt. Nee, das sieht konkret eher so aus. Hier ist das Buch, du führst es dir zu Gemüte. Es beginnt ja auch damit, dass Gott sagt, es soll nicht von deinem Mund weichen. Das heißt, Josua soll es sich lesen, er soll es aussprechen und dann soll er über einzelne Aussagen, Verheißungen, Warnungen, Eigenschaften Gottes soll er nachsinnen Tag und Nacht. Ein Wort, ein Vers, eine Wahrheit. Und das ist etwas, was in unserer und noch viel mehr in eurer jungen Generation total, total verloren geht. Wer kann sich noch dabei wohlfühlen, mit geschlossenen Augen, bewegungslos, länger als ein paar Sekunden ruhig zu sitzen, ohne den Impuls zu haben, irgendwas zu machen oder zum Handy zu greifen? Man hat über George Whitefield, der einer der größten Evangelisten in der ganzen Geschichte der Gemeinde Jesu ist, man sagte über ihn, wenn er seine Zeit in der Bibel hatte, dann in der Biografie steht, he prayed over every line and every word. Er hat jedes Wort gedanklich durchdrungen. Und wenn also Gottes Wort die Quelle ist, die meine Gedankenwelt füllen sollte, was ist dann die Alternative dazu? Es ist ja nicht so, dass wir entweder denken oder nichts denken, sondern es rattert die ganze Zeit. Versuch mal, nichts zu denken. Es klappt nicht. Nee, da ist die ganze Zeit etwas in uns am Arbeiten. Und da wird es auch so wichtig, dass wir hier nicht einfach von einer netten Geschichte oder einer netten Option für unseren Glauben sprechen, weil die Alternative, die ist schlimm. Weil was ist die Alternative, wenn es nicht dieses Wort ist, was aus dem wir wirklich unser Denken speisen? Stell es dir mal so vor, was für eine Auswirkung würde es auf deine Zimmerpflanze haben, wenn du sie statt mit Wasser einfach mal anfängst mit Benzin zu gießen? Ich glaube, es dauert nicht lange, da ist die Pflanze tot. Das Quellwasser ist das Wort Gottes. Aber andere Quellen, die sind eher wie Benzin, wie Gift. Was meine ich damit? Naja, und da muss ich auch wirklich sagen, ich predige hier auch zu mir selbst. Und ich bin schockiert darüber, wie langsam ich Fortschritte mache im Glauben. Weil, Leute, es ist so viel so Attraktives um uns herum, was nach uns schreit. Allem voran unser Smartphone. Oder du setzt dich ins Auto, das erste, was du anmachst oder was schon an ist, Radio. Wir bekommen Input, Input, Input. Und kennt ihr das, wenn ihr dann mal einen Ohrwurm habt, den ihr nicht mehr loswerdet? Also bei mir ist es teilweise manchmal echt so, dass ich 2 oder 3 Tage kriege ich ein Lied nicht mehr aus meinem Kopf raus. Egal, was ich mache. Es kommt einfach von selbst. Was uns zeigt, das, was in unsere Gedanken reinkommt, das verpufft nicht schnell, sondern da prägt uns etwas. Was ist die Auswirkung, wenn wir uns aus allem Möglichen speisen, aber nicht aus Gottes Wort? Nun, zum ersten Mal, es schadet dir. Es schadet dir. Wenn nicht Gottes Wahrheit deine Gedanken kultiviert, dann etwas anderes. Dann machst du dir Sorgen, dann wälzt du gedanklich Sorgen oder du denkst darüber nach, wie du bei den anderen gut ankommen kannst oder du denkst darüber nach, wie du aussiehst. Nichts dagegen, ja, dass man darüber nachdenkt, wie man aussieht, gar kein Problem. Ich habe auch darüber nachgedacht, wie ich heute aussehe. Das ist nicht das Problem. Aber wenn das unsere Grundmelodie ist in unserer Gedankenwelt, dann sind wir mit allem Möglichen beschäftigt. Wir laufen und rennen Zielen hinterher. Wir sind gedanklich ruhelos. Und dann fühlt sich das manchmal so an, als wäre unser Gedankenleben wie so ein Haufen Federn, die ganze Zeit am Rumwirren sind. Bei dem kleinsten Luftstoß ist einfach keine Ruhe. Da ist kein Frieden, den wir genießen und an dem wir uns freuen, sondern eher so eine Hetze, Stress. Das ist aber nicht das Schlimmste, dass es uns schadet. Dass wir uns schaden, ist nicht das Schlimmste, sondern wir setzen Jesus herab, wenn wir unser Denken aus anderen Quellen speisen. Wir reden hier ja über nichts Abstraktes. Wenn Gott hier sagt, denk über dieses Buch des Gesetzes nach, was sagt er da eigentlich? Jesus sagt es ja so, ihr forscht in den Schriften, weil ihr glaubt, darin ewiges Leben zu finden, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Das geschriebene Wort leitet dich zum lebendigen Wort, und das ist eine Person, Jesus Christus. Das bedeutet, über Gottes Wort, also aus ihm zu schöpfen und darüber nachzusinnen, ist letztendlich keine abstrakte Übung, sondern das Begegnen, die Begegnung mit der Person, die dich so liebt wie niemand anders. Somit die wichtigste Sache am Lesen und Nachsinnen über das Wort ist, dass wir mehr verstehen, wie sehr wir bereits geliebt sind, weil wir es noch nicht kapiert haben. Und die gute Nachricht ist ja, wir werden es nie kapieren. Wir werden es niemals ausschöpfen können. Aber wenn wir stehen bleiben und nicht weiter nach vorne gehen, dann wird die Liebe Jesu langweilig. Wir gewöhnen uns an die Liebe, und das tun wir deshalb, weil wir in das Denken fallen, kenne ich alles schon, kennst du nicht. Und wenn wir dann Jesus als Option zum Denken, zum Nachsinnen, zum in Gemeinschaft treten, zum Staunen vor uns haben, und wir tun das weg und sind mehr begeistert von den aktuellen Charts oder Sport, EM, was weiß ich, was sagen wir damit über Jesus aus? Wir setzen ihn herab. Und Leute, dass ihr mich nicht falsch versteht, ich bin überhaupt kein Freund von so einer Hyperfrömmigkeit, die dir sagt, du darfst nicht mehr Fußball gucken oder sonst irgendwas. Es geht hier nicht um so vereinzelte Dinge, sondern das, was wirklich so unseren Gedankentank füllt, womit wir unseren gedanklichen Garten begießen, sodass er blüht. Darum geht es. Und weil Jesus so wichtig ist, und weil du ihn doch liebst, wenn du zu ihm gehörst, dann ist es doch nur recht, dass Paulus sagt, wir wollen jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Jesus gegenüber. Es heißt hier, das Wort, dieses Buch des Gesetzes, aber wenn das für dich irgendwie negativ klingt, ja, wir sind heute im neuen Bund und wir dürfen mit einem vollständigeren Bild als damals auf dieses Buch schauen. Es ist nicht nur das Buch des Gesetzes, es ist das Wort seiner Gnade, Apostelgeschichte 14,3. Es ist das Wort der Kraft, 1. Korinther 1. Es ist das Wort der Wahrheit, hier werden dir keine Lügen aufgetischt, Epheser 1. Und es ist das Wort des Evangeliums, der frohen Botschaft, 1. Petrus 1,25. Gott beschreibt sein Wort als Gold, und besser als Gold, sein Wort ist Honig, sein Wort ist reiche Beute, sein Wort ist Christus selbst. Edmund Calamy, der Puritaner, sagte, wenn der Bauer über sein Land, der Arzt über seine Patienten und der Landbesitzer über seine Waren nachsinnt, sollten Christen dann nicht über ihren Gott und Heiland nachsinnen? Vielleicht bist du heute hier und kannst, wie ich, sagen, wow, da habe ich aber versagt. Also so zu meditieren, so bewusst sich Zeit zu nehmen, um über einen Vers, über Christus, was auch immer, Wahrheit halt, darüber nachzudenken, das ist nicht Normalität in meinem Alltag. Und ich glaube, dieses Fehlen des Nachsinnens ist ein Grund dafür, warum viele Christen so schwach sind. Ein anderer sagte mal, warum beeindrucken uns Gottes Verheißungen oder auch seine Drohungen so wenig, weil wir darüber nicht wirklich nachdenken. Das prallt an uns einfach mal schnell ab und wir vergessen es, statt uns gedanklich da hineinzugraben und zu sehen, was das eigentlich bedeutet, was Gott mir hier verspricht oder wenn er zu mir Klartext redet. Aber wenn du das bist und sagen kannst, ey, ich habe das echt aus den Augen verloren oder noch nie praktiziert, dann darf ich dir sagen, weißt du, das Gute ist, dieses Buch, das ist das Buch der frohen Botschaft, das ist das Buch der Gnade. Da, wo wir unsere Gedanken verschwendet haben oder da, wo wir unsere Gedanken beschmutzt haben, da ist Jesus für uns eingetreten. Und er hat nicht nur mein falsches Denken ans Kreuz getragen, sondern er hat das reine Denken gehabt, was mir jetzt zugesprochen wird. Sodass wir jetzt ein Stück weit so leben, als so der Tag deiner Fahrprüfung ist gekommen und bevor die Fahrprüfung beginnt, sagt dein Fahrlehrer, ey, hier übrigens hast du schon deinen Führerschein, den hast du safe, egal wie du jetzt fährst. Wie würdest du dann fahren? Das ist, was Jesus uns schenkt. Er sagt, du vertraust mir, hier, du bist gerettet, ich passe auf dich auf, aber jetzt möchte ich, dass du fährst. Und du darfst das mit Frieden und mit Dankbarkeit tun. Und ein letztes noch zu diesem ersten Punkt. Wir denken vielleicht nicht oft an Christus, aber Christus denkt die ganze Zeit an dich. Als Hohepriester, der für uns eintritt. Wir sind für ihn so bedeutsam, dass er Tag und Nacht an uns denkt. Und deswegen darfst du dich an Jesus wenden und du darfst Vergebung empfangen und ihn darum bitten, Herr, hilf mir, dass sich da etwas bei mir tut. Der zweite Punkt ist der Umfang der Meditation. Ich habe es gerade gesagt, wir sollen ja darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Und ich glaube nicht, dass Gott damit meint, dass wir jetzt Angst haben müssen vor irgendeinem irdischen Gedanken, ja, Stichwort Fußball oder so, dass wir uns da direkt so bedroht vorkommen müssen. Nein, Gott hat uns Gutes gegeben in dieser Schöpfung, was wir genießen dürfen. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, und ich vergleiche das jetzt einfach mal damit, verliebt zu sein. Ey Leute, wer von euch schon mal so richtig verknallt war, der weiß, du musst dich nicht dafür entscheiden, an diese wunderschöne junge Dame zu denken. Das passiert einfach. Das kannst du nicht loslassen. Du kannst abends nicht einschlafen. Du willst einfach bei dieser Person sein und so weiter. Und das empfindet man nicht als anstrengenden Akt, sondern als ein Privileg. Das ist eine Sehnsucht, das ist eine Freude. Und genau darum geht es hier. Und so steht es auch im Psalm 1. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Hat Gottes Wort und seine Wahrheiten, haben sie das Potenzial, uns so zu begeistern, dass wir Grundbedürfnisse des Menschen, zumindest kurzzeitig, aufgeben. Dass wir sagen, ey, ich will lieber wach bleiben und noch weiter denken und ins Gebet gehen und anbeten. Oder ist uns das völlig fremd? Jesus nur im Rahmen von, okay, da höre ich eine Predigt und dann ist das abgeschlossen, weiter geht's. Hier geht es um eine Freude. Wir sollen darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Wir sollen etwas nehmen und es gedanklich verwurzeln. Und darin wirkt der Heilige Geist und schließt uns das, was da geschrieben wird, geistlich auf. Ne, also nicht im Sinne von, der Heilige Geist zeigt dir, was zwischen den Zeilen steht, sondern vielmehr, der Heilige Geist zeigt dir, was in den Zeilen steht. Und so ein Wunsch, und ich werde das am Ende nochmal sagen, so ein Wunsch, den ich für uns alle habe, ist, und ich bitte euch wirklich drum, weil das ist eine Sache, die kannst du nicht von jetzt auf gleich ändern. Wir sind so überhaupt nicht an geistliches Nachsinnen gewöhnt. Wir müssen da Babyschritte gehen, aber bitte tut euch einen Gefallen. Bitte. Plant für euch Folgendes ein. Nehmt euch 10 Minuten Zeit und nehmt einen Vers oder eine Aussage der Bibel 10 Minuten euch zu Gemüte, während iPhone, was auch immer, Menschen und auch Bewegung, alles weg ist, alles aus. Wenn ihr einfach nur mit diesem Vers alleine seid und darüber nachdenkt. Ich glaube, wenn du das mit einer Aussage der Heiligen Schrift, vielleicht mit deinem Taufvers oder irgendeinem Vers, der dich anspricht, wenn du das machst, ich glaube, wir werden positiv überrascht und negativ geschockt sein. Negativ geschockt in dem Sinne, dass wir denken, ey, wieso mache ich das so wenig? Weil Gott offenbart. Gott ist lebendig. Das ist keine tote Übung, sondern er spricht zu uns. Und ein anderer Puritaner, der sagte das mal so, ein Christ ohne geistliche Meditation ist wie ein Soldat ohne Waffen und ein Arbeiter ohne Werkzeug. Oder John Ball sagte, keine christliche Pflicht wird so sehr vernachlässigt wie das Meditieren. Kennen wir doch aus unseren Gesprächen. Man fragt sich so, ja, wie läuft es mit deiner Gebetszeit oder wie läuft es mit deiner Bibellese? Aber wie oft wurdest du schon gefragt, wie läuft es mit deinem biblischen Nachsinnen? Wie geht es deiner Meditation? Würdest du eher sagen, what? Nee, ich lese Bibel und bete, fertig. Dritter Punkt, das Ziel der Meditation. Es heißt hier nicht, dass dieses geistliche Nachsinnen ins Leere geht. Nein, es schlägt Wurzeln in uns und gewinnt dann Gestalt in unserem Leben. Deshalb heißt es hier, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Ich weiß von denen hier, die zur Arche gehören, ihr hört viele, viele gute Predigten. Aber kennt ihr das, wenn man feststellt, boah, von der Predigt ist aber kaum was in meinem Leben angekommen. Was ist der Grund dafür? Und natürlich, wir wollen uns nicht jetzt plötzlich anfangen, auf unser Nachsinnen zu verlassen, darauf zu vertrauen. Nee, Gott kann auch durch eine Predigt richtig reinknallen und du musst nicht mehr großartig darüber nachsinnen. Du bist verändert durch seine Kraft. Aber wieso gebietet Gott uns so oft, denke darüber nach? Denke darüber nach. Die Psalmen sind ja in gewisser Weise das stille Zeitbuch der Bibel, das Gebetsbuch der Bibel. Und wisst ihr, das Wort Nachsinnen kommt in den Psalmen öfter vor als in allen anderen biblischen Büchern zusammengenommen, was uns zeigt, dass die Zeit mit Gott geprägt sein sollte von nicht nur Input und Output, ne, lesen oder hören und aussprechen im Gebet, antworten im Gebet, sondern auch von Nachdenken über ihn. Das Ziel der Meditation ist also kein Kopfglaube, nicht einfach mehr Wissen, kein jetzt kann ich besser darüber diskutieren mit anderen, sondern es ist das tatsächliche Tun. Hier ist der Schlüssel, ihr Lieben, den Gott gewöhnlich gebraucht, damit Wahrheiten ins Leben fließen. Stell es dir in so einem Bild vor. Stell dir einen reißenden Fluss vor, breiter als dieser Saal. Und der hat richtig Speed und du hast keine Chance, von einer Seite auf die andere zu kommen. Die eine Seite ist das Hören des Wortes. Und nur die andere Seite ist das Tun des Wortes. Wie kommst du rüber? Es gibt nur eine Brücke. Und auf dieser Brücke steht ganz groß drauf, Nachsinnen. Denke über meine Wahrheit nach. Das steht hier. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinen Lippen weichen und du sollst darüber nachdenken, damit. Ohne Nachdenken kommt kein damit zustande. Und es zeigt uns auch Römer 12, Vers 2. Wie werden wir verwandelt? Durch die Erneuerung unseres Denkens. Das ist sozusagen ein Prozess, der natürlich und übernatürlich ist. Wie bei so vielen Dingen. Gott gebraucht Mittel, um sein übernatürliches Werk zu tun. Und was passiert dann? Wie sieht das aus, wenn wir dann wirklich über Gottes Wahrheiten nachdenken und das Gestalt gewinnt? Hier noch ein Zitat von Edmund Kellamy. Er sagte, eine echte Meditation ist, wenn ein Mensch so über Christus meditiert, dass sein Herz von der Liebe zu Christus entflammt wird, so über Gottes Wahrheiten meditiert, dass er in sie umgeformt wird und so über die Sünde meditiert, dass er sie zu hassen beginnt. Das ist so wichtig. Vielleicht ist das der Grund, warum viele von uns oftmals so langsame Schritte nach vorne machen. Wir sind vielleicht Profis im Predigten und Podcasts auf Spotify hören, aber wir sind so so schlecht darin, diese Dinge zu meditieren, darüber nachzusinnen. Man kann auch in gewisser Weise sagen, die Meditation ist die Mutter des Gebets. Denke über geistliche Dinge nach und du wirst dich schnell im Gebet finden. Viertens, das Ergebnis oder der Segen der Meditation. Gott sagt Josua nicht, das ist richtig und wichtig und deshalb mach es, sondern Gott zeigt dir, wie Josua auch, die Schönheit dieser Sache. Er motiviert dich dazu. Wie macht er das? Indem er dir sagt, was letztendlich aus diesem Nachsinnen über sein Wort wird. Gott sagt zu Josua, denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Gott sagt quasi zu Josua, pass auf, ja, ich weiß, da hast du etliche feindliche Nationen, das musst du alles angehen, das wird richtig kompliziert, da wird es Rückschläge geben, aber darüber reden wir jetzt nicht. Ich gebe dir mein Wort, stell du sicher, dass das dich so beschäftigt, dass das in dir Gestalt gewinnt und mein Segen wird mit dir sein. Und wir sehen das Buch Josua. Nicht wenige sagen, dass das die gehorsamste Generation Israels ist, die es je gab. Andauernd im Buch Josua und sie taten, wie der Herr gesagt hatte. Das Wort Gottes hat in ihnen Gestalt genommen. Möchtest du auf deinem Lebensweg gelingen haben? Wir predigen ja kein billiges Wohlstandsevangelium, aber wir wollen trotzdem betonen, dass der Weg mit Gott, wenn du ihm folgst, dann ist das das gesegnete Leben. Dann ist das das glückliche Leben. Dann wirst du gelingen haben und du wirst deine Berufung erfüllen. Und hier nur ein ganz kurzer Einschub, dann kommen wir zum letzten Punkt. Ich habe vorhin gesagt, das Wort meditieren kommt in den Psalmen so häufig vor, wie in keinem anderen Buch der Bibel oder allen Büchern zusammengenommen. Und das zeigt uns auch etwas über das Wesen von Lobpreis und Anbetung. Und da denke ich an uns, ich nehme mich da voll mit ins Boot. Leute, ich liebe Lobpreis. Nur, kennt ihr das, wenn man dann andauernd sehr musikalisch pompöse oder ausgefüllte Lieder hört und dann aber selbst, obwohl die Leute Vollgas geben und das Lied ganz, ganz toll ist, dass du kaum Gefühle empfindest und dann wunderst du dich so, was läuft verkehrt? Und der Punkt ist der, aus Gedanken folgen Gefühle, nicht aus Gefühlen folgen Gefühle oder aus Musik in erster Linie folgen Gefühle. Natürlich ist Musik emotional, aber das zeigt uns, wir sollten ein Volk sein, das gedanklich so in Gott und seinen Wahrheiten im Evangelium verwurzelt ist, dass aus diesen Wahrheiten wir unser Herz überzeugen und dass dann unser Herz diesen Wahrheiten folgt und wir überwältigt sind von Jesus und ihn lieben. Womit ich zum letzten Punkt komme, und zwar zur Praxis. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, klingt in der Theorie alles nicht verkehrt? Ja, ich sollte wohl mehr über Gottes Wort nachsinnen. Wie sieht das aus? Nun, ein paar Fragen und Antworten als letzten Teil. Wie kann ich anfangen? Fang einfach an. Das ist das Allerwichtigste. Du machst es am Anfang vielleicht holprig und schlecht, aber fang einfach an. Fang in Babyschritten an. Ich habe vorhin gesagt, versuch mal dieses 10-Minuten-Experiment. Ich wette drauf, die wenigsten von uns schaffen das. Ganz ehrlich. Ich habe heute mal eine Minute gestoppt. Und ich habe noch nie so eine lange Minute erlebt. Das ist krass. Aber tu das wirklich. Fang an. Oder nimm dir mal vor, einfach, ohne dass du jetzt die Zeit stoppst, aber dass du eine Sache aus deiner stillen Zeit morgens oder aus deinem Andachtsbuch herausgreifst und dann darüber nachdenkst. Kürzlich las ich den Vers in dem Psalm, ich glaube Psalm 75. Denn Gott ist Richter. Den einen erniedrigt er und den anderen erhöht er. Denk mal darüber nach. Und das sieht dann so aus. Okay, ich gehe die einzelnen Wörter durch. So. Denn Gott ist, er ist. Nicht er wird irgendwann sein oder er war mal. Er ist Richter, jetzt gerade. Wow, Das macht es für mein Heute sehr relevant. Und er ist Richter. Also was für ein Richter ist er? Bei einem Oberlandrat oder Oberlandesgericht? Nee, er ist der Richter. Er ist der Richter aller Menschen, auch mein Richter. Und den einen erniedrigt er und den anderen erhöht er. Woran macht Gott fest, wen er erniedrigt und erhöht? Und wie gut zu wissen, Gott erhöht auch Menschen. Er ehrt Menschen, er segnet Menschen. Und so können Gedanken angestoßen werden, die wirklich dein Herz erfassen und dir Erkenntnisse über Gott aufschließen und letztendlich in dein Leben fließen. Wie kann ich anfangen? Noch ein zweiter Gedanke. Lasst uns doch mal den Input etwas kürzen. Ein Puritaner, der sagte das so provokant: Eine Stunde mit biblischer Meditation verbracht ist besser als 1000 Predigten zu hören, und diese Aussage setzt das Wort Gottes nicht herab, sondern ehrt es. Warum? Weil das Wort Gottes so tief ist, dass du locker eine Stunde dich darin vergraben kannst und Neues findest. Wenn wir ins Auto steigen oder die Wahl haben zwischen, okay, ziehe ich mir jetzt noch eine Predigt ein oder nehme ich mir mal kurz eine Stille, um über die letzte Predigt mal nachzudenken. Oder, und damit komme ich zur zweiten Frage, wenn du fragst, okay, aber über was soll ich dann nachdenken? Nun, zum einen, nimm etwas morgendlich aus deiner stillen Zeit mit Gott. Denn wie kannst du Tag und Nacht über etwas nachdenken, wenn du gar nichts in Gedanken zum Denken hast? Verstehen wir? Das heißt, nimm eine Kleinigkeit, sei es auch nur ein Wort, das muss nichts Gesetzliches, übermäßig Anstrengendes sein. Nimm etwas aus deiner morgendlichen Zeit mit in den Tag. Denke darüber nach, lass dich von Gott dadurch beschenken. Aber denke auch über die Themen nach, die jetzt gerade voll in deinem Leben stehen, die sozusagen der Vorsehung Gottes für dein Leben entsprechen. Vielleicht bist du im Glauben sehr entmutigt und hast Gott als einen strengen Vater vor Augen, sodass du nicht schaffst, wieder aufzustehen. Dann hol dir einen Vers über das Wesen deines himmlischen Vaters, denn das ist die Wahrheit und nicht deine Gedanken, und speise deine Gedanken mit der Wahrheit über deinen Vater, bei dem du niemals entmutigt sein musst. Oder auch denke über deine Lieblingssünde nach. Wir können über Sünde auf zwei Arten nachdenken. Erstens, indem wir sie uns schmackhaft machen. Die Versuchung, die sowieso schon in dieser Sünde liegt, für uns steigern und kräftigen, sodass wir dann dadurch fallen. Oder wir können auf Angriff gehen. Bedeutet, ich kenne das aus meiner Vergangenheit, so wenn du dann deine Lieblingssünde hast, deine Gewohnheitssünde, die dich immer wieder knechtet, dann sah das bei mir über Jahre folgendermaßen aus, nämlich ich falle, dann sage ich, ach Herr, es tut mir leid, und es tat mir auch wirklich leid, aber dann habe ich so lange über diese Sünde nicht mehr nachgedacht, bis ich wieder gefallen bin. Und das ist so ein bisschen wie so, du sitzt in Lumpen und dann marschiert deine Lieblingssünde voll bewaffnet an und du hast keine Chance. So, die Versuchung ist direkt da, du bist überhaupt nicht vorbereitet, du wirst gekillt. Aber es geht auch umgekehrt, wissen wir das? In den Momenten, wo du gerade nicht versucht bist, was die meiste Zeit ist, da kannst du deine Rüstung anlegen und diese Sünde sozusagen auf frischer Tat ertappen, sie ins Licht der Wahrheit stellen, ihre ganze Hässlichkeit dir von Gott und seinem Geist zeigen lassen, damit du wirklich Hass empfindest und sagst, na, will ich nicht. Also wir dürfen auch insofern über Lieblingssünden oder den Kampfplatz unseres Lebens nachdenken, damit wir es besiegen. Und indem wir natürlich dann auch dementsprechende Wahrheiten aus Gottes Wort uns vor Augen halten, die uns gegen diese Sünde stärken. Wann sollten wir meditieren? Also, ne, wie sollte ich anfangen? Hauptsache, du fängst an. Vielleicht kann man sich auch eintragen, so statt einfach nur immer von Bibellesen und Beten zu reden, Bibellesen, Nachdenken, Beten. Ne? Das wäre so ein einfacher Reminder, den wir gebrauchen könnten. Also fang einfach an, aber koste es einmal, was das für eine Auswirkung hat. Dann, über was soll ich nachdenken? Darüber haben wir jetzt gesprochen. Und der letzte Punkt ist, wann sollen wir meditieren? Und das habe ich von den Puritanern geklaut. Sorry, wenn ich jetzt so viel von den Puritanern bringe. Aber sie haben, für ihre Generation war das ein Riesenthema. Die haben über 40 Bücher nur übers Nachsinnen geschrieben. Und sie haben, mehrere von ihnen, folgenden Vorschlag gemacht. Wenn du fragst, wann soll ich denn meditieren? Wann soll ich nachsinnen? Erstens geplant und zweitens spontan. Das ist nicht kompliziert. Erstens geplant, dass du dir, wenn du deine Zeit mit Gott hast, ganz bewusst Zeit zum Nachsinnen über sein Wort nimmst. Zeit zum Verdauen, statt einfach nur runterzuschlingen, nimmst. Genau, John Ball sagte das so, ohne Nachsinnen wird Wahrheit nur heruntergeschlungen, aber nicht verdaut. Und das machen wir nicht. Weil wir wissen, das drückt dann später im Magen und tut uns nicht gut. Kaue darauf, nimm dir Zeit, geplant, im Rahmen deiner Zeit mit Gott. Aber auch spontan, ja, das heißt ja hier im Text, Tag und Nacht. Ja, Josua auf seinen Militärzügen, der saß nicht die ganze Zeit in einem Büro und hat verkrampft nachgedacht über Gottes Wort, aber er hat es überall hin mitgenommen. Er hatte es dabei, Gottes Zusagen, seine Vorschriften, seine Gebote, seine Verheißungen und so weiter. Das heißt, nimm etwas mit und dann kannst du darüber nachsinnen. Es muss auch nicht immer mit einem Bibelvers beginnen. Du kannst auch über deine persönliche oder deine Familiensituation nachdenken und dann nach Wahrheit suchen, was Gottes Wort dir darüber sagt, zum Beispiel. Wir sehen Jesus, der im Alltag unterwegs war und er hat nicht einfach nur die Dinge der Welt gesehen, sondern er hat durch die Schöpfung, er hat hinter dem Vorhang der Schöpfung die geistlichen Wahrheiten dahinter gesehen. Guck mal, Jesus, er sah eine Lilie und konnte sagen, schaut euch diese Lilie an. Noch nicht mal Salomo war so gekleidet wie diese Lilie. Oder er konnte auf einen Feigenbaum zeigen, auf die Vögel des Himmels konnte er zeigen. Er hat über Brot gesprochen, über Wasser, Sauerteig, ein Senfkorn, Salz, eine Kerze. Aus allem zog er geistliche Lehren. Das hat auch Spurgeon mal gesagt. Er hatte ja so eine Predigerschule und etliche waren arm. Die hatten kein Geld für Bücher. Sagt er, wenn du kein Geld für Bücher hast, dann gebrauche deinen Verstand, indem du mit offenen Augen durch den Alltag gehst und all die herrlichen Gemälde, die Gott in der Schöpfung als Wahrheit hingehängt hat, dass du sie einfach nur runternimmst und sie dir vor Augen hältst und dann auch in deinen Predigten benutzt. Das heißt, nutze es spontan. Denke über Gottes Wahrheiten nach, indem du etwas dabei hast oder beginnend bei deiner Situation darüber nachdenkst. Ihr Lieben, ich sage hier etwas, menschlich betrachtet habe ich nicht viel Hoffnung, dass das jetzt zu so einer Bam-Veränderung führt. Aber ich will euch wirklich ermutigen. Ich glaube wirklich, wer von euch das einfach mal knallhart testet, dass ihr euch jetzt mal wirklich ein Zeitfenster setzt und mit einem Bibelvers in die Meditation geht, ich glaube, das wird der Effekt sein. Ihr werdet begeistert sein von Gott und seinem Wort und vielleicht auch ein bisschen geschockt, was euch die letzten Jahre verloren gegangen ist, durch mangelndes Nachsinnen. Aber dieser Weg, der wird steinig, weil wir leben in einer Welt der Ablenkungen. Und das will ich euch auch zusprechen. Keine Generation hat solche Kämpfe gehabt wie ihr in der Geschichte der Menschheit. Das bestätigt eine Studie nach der anderen. Die mediale Bombardierung, die macht uns sehr zu schaffen. Ihr habt es schwer und der Herr sieht es. Aber seid mutig in diesem Kampf, alles auszublenden und Raum zu schaffen, um alleine mit dem Herrn über seine Wahrheiten nachzudenken und daran zu speisen. Als mein Kind laufen gelernt hat, ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das aussieht, wenn sie zuerst anfangen, sich an etwas hochzuziehen und dann machen sie irgendwann von der Couch oder vom Stuhl den ersten Schritt ins Leere und fallen direkt auf die Schnauze. Wisst ihr, wie ich reagiert habe? Ich sage euch, wie ich reagiert habe. Ich habe gesagt, oh Mann, ey, jetzt hast du es fast geschafft und oh Mann, ey, du kannst ja gar nichts. Nee, habe fast geflennt. Und mein Kind ist dutzende und aberdutzende Male hingefallen. Und ich war so begeistert. Und ich stand vor ihm und sagte, komm, noch einen Schritt, yes. Und er fällt, ja, super, komm, Papa, warte, ja, klasse gemacht. Weißt du, das ist dein himmlischer Vater. Du versuchst jetzt mehr nachzusinnen und du wirst merken, das ist ja ganz schön hart. Das ist ja total antizeitgeistlich. Und das ist eine riesen Herausforderung für dich und du wirst hinfallen, aber sei getrost, bleib dran. Die Tatsache, dass es schwer ist, ist nicht ein Zeichen dafür, dass es schlecht oder nicht gut für dich ist, sondern hier siehst du, es ist so wichtig. Bleib dran, lass dir von deinem himmlischen Vater Mut zusprechen. Und ich glaube, um wieder an den Anfang anzuknüpfen, in gewisser Weise ist es mit dieser Predigt wie mit einer Schatztruhe voller Goldmünzen. Und ich hoffe, dass ich hier gerade in den letzten Minuten zumindest mal kurz hier die Schatzkiste öffnen und euch ein Goldstück zeigen konnte, dass ihr seht, da scheint wirklich Gold drin zu sein, eine Truhe voller Gold. Und ich lege es jetzt wieder rein, schließe sie und lege es euch ans Herz, packt sie selbst zu Hause aus, nehmt das in Anspruch. Und ich glaube, der Herr wird uns mächtiglich dadurch segnen. Amen. Amen. Komm, wollen wir beten und aufstehen. Danke so sehr, Herr Jesus, dass dein Wort tiefer als der Ozean ist. Und doch kriegen wir es gebacken, doch kriegen wir es fertig, dein Wort noch nicht mal mit der gleichen Aufmerksamkeit zu behandeln, wie wir menschliche Schriftstücke lesen. Und wir graben uns nicht ein und bleiben oberflächlich, Herr. Das ist deines Wortes nicht würdig, das wollen wir bekennen. Es ist doch dein Wort und es ist das Wort des Evangeliums. Es ist das Wort Christi. Es ist das Wort deiner Gnade. Und wenn wir dein Wort in uns lebend haben, dann haben wir auch deinen Frieden, deine Freude, deine Gewissheit, deinen Zuspruch, deinen Trost. Das haben wir alles in uns wie einen kostbaren Schatz. Ich bete für alle, die mich gehört haben und auch für mich persönlich, Herr, dass du doch schenkst, Kraft deines Geistes, dass wir da wachsen dürfen. Zu deiner Ehre. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!